Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Die Gruppe Andrew Agassi hat heute gespielt und sie hat mal wieder abgeliefert, so auch wie gestern die Gruppe Björn Borg abgeliefert hatte. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de von den ATP Finals in London. Mein Name ist Andreas Thies und wieder neben mir Philipp Schubert.
Hallo
Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben heute Nachmittag eines der absurderen Spiele dieses Tages bzw. dieser letzten Jahre gesehen. Das war ein Spiel, lass uns sofort mal ins Spiel gehen, zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev. Es war das Rematch des US Open Finals, wo wir viele Rematches in dieser Woche dann auch erleben werden. Wir werden auch noch das Final-Rematch von Wimbledon 2019 sehen. Heute haben wir das Final-Rematch der US Open gesehen, zwischen Daniil Medvedev und Rafael Nadal. Rafael Nadal hat nicht gut gespielt. Das können wir inzwischen dann auch nochmal sagen. Er hat nicht gut gespielt gegen Alexander Zverev. Daniil Medvedev hatte hinterher nach seiner Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas gesagt, ich war ein bisschen müde, ich habe eventuell dann auch so ein bisschen diese Intensität verloren, die ich zwischendurch ein halbes Jahr hatte. Sie mussten beide gewinnen, um gute Chancen, um realistische Chancen aufs Weiterkommen zu haben. Und wenn man nur aufs Ergebnis guckt, denkt man sich, ja, Rafael Nadal hat hier ein knappes Spiel gewonnen. Aber was im dritten Satz abgegangen ist insgesamt, das war an Absurdität kaum zu überbieten.
Ja, und es hatte, würde ich sagen, Anlauf zur Absurdität hin sogar noch genommen. Der erste Satz war ein klassischer Satz, in dem beide weitestgehend problemlos ihren Aufschlag gehalten haben. Im Laufe des ersten Satzes hat Daniil Medvedev da sogar noch an Stärke gewonnen und kaum Punkte abgegeben, war dann im Tiebreak der bessere Spieler. Sowas passiert, gerade bei einem Spieler, der so stark bei eigenem Aufschlag ist, wie Medvedev. Dann im zweiten Satz ganz früh das Break, so wie wir es ja auch gestern gesehen hatten bei Thiem und Djokovic. Hier auf einmal Nadal mit dem frühen Break, kann es dann durch den Satz transportieren. Was ich hier aber interessant fand, war die vielleicht letzten 10 Minuten des zweiten Satzes. Denn da hat man gemerkt, dass Medvedev frustrierter war, als ich sonst von ihm in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe. Er hat sich immer mal wieder mit den Linienrichtern angelegt, er hat ja diesen zynischen Daumen in Richtung eigener Box gemacht. Er hat auf einmal angefangen, sehr unruhig zu spielen. Er war ja sehr ungeduldig und hat so ein bisschen das Tempo in seinem ganzen Spiel verloren. Und da hatte ich auf einmal das Gefühl, was passiert denn hier? Warum ist Medvedev auf einmal so unruhig? Er war nicht unbedingt der schlechtere Spieler bis dahin gewesen. Und das kulminierte dann eben alles in diesem dritten Satz, wo Medvedev reinkam, fantastisch Tennis gespielt hat für die ersten 3-4 Spiele, wo er die Energie, die er vorher gegen sich gewandt hat, hier auf einmal ganz dynamisch genutzt hat, wo er aggressiv gespielt hat, wo er nicht in diesem Phlegma drin war, was wir teilweise von ihm zwischendrin gesehen haben in den letzten beiden Matches, und wo er der dominierende Spieler war. Und er war der bessere Spieler als Nadal. Stark aufgeschlagen, gut retourniert, mit der Vorhand sehr viel Druck gemacht, sich gar nicht so sehr auf die Spielereien eingelassen, und das hatte man das Gefühl, hey, das müsste er doch eigentlich nach Hause bringen. Das haben alle erwartet, das hat Nadal erwartet, das hat wohl auch Medvedev erwartet. Er hat 5-1 geführt und hat das Match abgegeben vom 5-1 her.
Und vor allen Dingen noch von 40-30, er hatte dann auch noch Matchball. Und Rafael Nadal hat hinterher gesagt in der Pressekonferenz, ja, in dem Moment war er eigentlich schon im Lockerroom. Lass uns mal in den O-Ton reinhören, weil die Frage und die Antwort fand ich sehr interessant, die er da gegeben hat, wie sein Mindset war nach diesem 1-5, was er da gedacht hat. Und das hören wir jetzt.
In that moment, what you think is... probably in 5 minutes you are in the locker room, because that's the more normal thing. But I don't know. In that moment, you play with not much pressure because you know you are almost lost. I played a great point, and then I was able to save that game. And even with 5-2, it's so difficult to think about comeback against a player like Daniil, and especially in indoor, he's in clay. Still, you have more chances because normally you play more points. But here you are in his hands. But at some point with the 5-3, of course, I started to believe, because being only one break away, why not? I need to be there. I need to to create the moment, and I need to put the pressure. I think I played a good game in the 5-2, so I created that pressure on him, and then of course he made a couple of mistakes. No, but I think I played a good tiebreak later too.
Ja, in 5 Minuten bist du in der Umkleidekabine. Das war der Gedanke. Was ich wieder ganz interessant finde, ist, dass man bei 2 Breaks Rückstand denkt, ja, der Satz ist verloren, das Spiel ist verloren. Bei 1 Break Rückstand ist dann sofort das Selbstvertrauen wieder da. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen so ein Ding von Champions ist, dass wirklich die sagen, okay, 1 Break kann man immer aufholen in so einem Satz. Ich kann meinen Gegner unter Druck setzen. Ich habe so viel Vertrauen in meinen Return. Dass er das dann wieder hinbekommen hat, weil er sah geschlagen aus und er war auch geschlagen. Und er hat ja im On-Court-Interview dann auch gesagt, das war das eine Mal in 1000 Malen, wo so etwas klappt, wo so etwas dann wieder funktioniert. Aber das Rätselhafteste an dieser gesamten Geschichte ist, wie Daniil Medvedev ab dem 1-5 gespielt hat. Und du hast es erwähnt, Ende des zweiten Satzes hat sich Daniil Medvedev so ein bisschen aufgeregt. Er hat so ein bisschen Mucksen gemacht, dass er sich mit der eigenen Box dann auch angelegt hat. Und das hat man in dem halben Jahr, wo er quasi wie auf Schienen gespielt hat, wie er automatisch gespielt hat, das hat man damals nicht gesehen, weil er da auch gesagt hat, ich zeige keine Emotionen. Ich habe gelernt, ich zeige keine Emotionen, auch nicht gegenüber dem Gegner, und dann merkt er auch gar nicht, wie es mir geht. Und das hat er heute gezeigt, und das war vielleicht dann auch so eine Geschichte, dass dieses Mojo, was er ein halbes Jahr lang hatte, vielleicht auch so ein bisschen verloren gegangen ist im Moment.
Na, und wenn er das gezeigt hat, dann wie bei den US Open, wo er sich mit dem Publikum angelegt hat, wo er dann so eine Aggressivität im Spiel drin hatte, so eine, hey, ich bin so nicht zu besiegen Attitüde. Das hat man heute nicht gesehen. Was man aber eben wirklich gesehen hat, welche Fähigkeiten er eigentlich hat. Und was ich ganz interessant fand, war, wie Rafael Nadal sehr schnell die Frage abgewehrt hat, ob hier jetzt im Endeffekt Medvedev über seine eigenen Nerven gestolpert ist. Und ich glaube nicht, dass das ein Fall war von, dass Nadal ist quasi alles nur auf seinen Gegner ankommen lassen wollte, sondern ich bin mir recht sicher, dass er ihn respektiert. Ich weiß nicht, ob er ihn unbedingt mag als Typ, aber ich bin mir sicher, er respektiert ihn. Und er respektiert, was Medvedev alles kann. Er hat dann ja auch nochmal erzählt, was Medvedev alles im US Open Finale gegen ihn angestellt hat. Vom Surfen Volley bis hin zu den Court-Positionen, die er geändert hat. Und ich glaube, das respektiert ein Nadal sehr. Und er wird hier das eben wirklich eher vermutlich so einschätzen, hey, am Anfang ein bisschen Glück gehabt beim Comeback vom 1-5, weil Medvedev einfach ein bisschen unruhig wurde. Nachher habe ich den Druck auf ihn hochgehalten. Da hat er auch explizit gesagt, hey, einen Break kann man immer zurückholen. Und im Tiebreak, das war nochmal eine ganz spannende Geschichte. Da hat Medvedev 4 sehr, sehr starke erste Aufschläge drin gehabt, bis zum 4-4. Hat dann einen nicht super Aufschlag, sondern nur sehr guten Aufschlag gehabt. Den hat Nadal in die Rallye zurückbekommen. Und aus der ist ein Fehler von Medvedev passiert, der ein bisschen unglücklich war. Und dann hat er gleich noch einen hinterhergelegt, und dann ist das Match 7-4 im Tiebreak weggegangen. Aber ja, Medvedev hatte sich da quasi nochmal gefangen und trotzdem blieb Nadal da drin, hatte die Rallyes gewonnen, wenn auch nicht unbedingt beim Aufschlag mithalten können.
Nadal machte auf mich während der Pressekonferenz den Eindruck, als wüsste er selber auch nicht so richtig, was da passiert ist. Vielleicht auch, dass er sich schon innerlich verabschiedet hatte von diesem Turnier. Nach 2 Niederlagen hätte ich mir vorstellen können, dass er vielleicht sagt, okay, die Verletzung ist doch noch da und ich spiele das dritte Einzel nicht mehr. Ich will niemandem was unterstellen, aber...
Naja, man sah ja auch wieder diesen schleppenden Schritte, wo wir saßen, hatte das Bein wieder ein bisschen hinterhergezogen, so alles wieder nicht so rund aus den Hüften heraus. Und das habe ich hier von Nadal über die Jahre immer wieder gesehen, und das ist ein glasklares Zeichen, dass er entweder nicht antreten wird oder dass er nicht mehr dran glaubt, das hier weitermachen zu können. Und von daher würde ich dir zustimmen, dass er vermutlich selber gedacht hat, hey, das war's jetzt. Und mal gucken, ob ich das dritte Einzel spiele oder ob ich das dann dem Bautista gut abgebe.
Wir werden es nicht erfahren. Er hat hinterher gesagt, er hat sich gesundheitlich gut gefühlt und er hat dieses Match jetzt gedreht und er ist mittendrin jetzt wieder im Geschäft rund um diesen zweiten Halbfinalplatz. Über die Szenarien, wer wie wann ins Halbfinale kommt, da sprechen wir gleich dann noch, wenn wir über das Zverev-Match sprechen. Auf jeden Fall hat Daniil Medvedev dieses Match verloren, was er eigentlich hätte gewinnen müssen. Das können wir, glaube ich, am Ende so sagen. Da gibt es kein Vertun. Auch Rafael Nadal hat gesagt, das hätte er gewinnen müssen.
Und ich glaube nicht, dass er das in die nächste Saison mitschleppen wird. Er wird vermutlich auch merken, dass er spielerisch trotz der Erschöpfung recht nah hier an der absoluten Weltspitze dran war. Und warum soll er von sich selber nicht erwarten, dass er nächstes Jahr um die Australian Open direkt mitspielen kann oder zum Beispiel in Miami oder in den Wells gewinnen kann? Ich glaube nicht, dass das langfristigen Schaden hinterlassen wird.
Daniil Medvedev, da müssen wir nochmal auch gerade drüber sprechen, hatte das dieses Jahr dann schon mal. Er hat in Monte Carlo zum Beispiel, hat er gegen Dusan Lajovic dann auch schon sehr klar geführt und hat das Match dann noch verloren, wo man auch sich gedacht hat, Mensch, was ist denn hier jetzt passiert? Gegen Dusan Lajovic führte er, glaube ich, 5-1 und hat dann 7-5, 6-1 verloren, hat dann noch ein einziges Spiel gemacht. Also ihm ist das immer mal wieder passiert, dass er solche Matches hatte, wo er irgendwann hat laufen lassen und das muss er abstellen. Ansonsten hat er gezeigt, dass er zu den Top 5 der Welt gehört und dass das im Moment zurecht gehört. Hier bei dieser ATP-WM klappt es noch nicht. Wir hatten heute Nachmittag dann auch noch ein Doppel, über was wir sprechen können, nämlich das Doppel zwischen Jean-Julien Rouger und Horia Tikau und Juan Sebastian Cabal und Robert Farah auf der anderen Seite. Cabal und Farah, zweifache Grand-Slam-Sieger in diesem Jahr, haben Wimbledon und die US Open gewonnen. Rouger und Tikau haben sich ja relativ solide für dieses Turnier qualifiziert, hatten aber nicht das ganz große Ergebnis dieses Jahr. Aber Rouger und Tikau waren bis auf die Phase von 5-5 bis 5-7 im zweiten Satz das bessere Team. Und Cabal, Farah machen hier an dieser Stelle so ein paar Fehler, wo ich dann denke, ja, vielleicht ist auch für die, ähnlich wie für Medvedev, das Jahr ein bisschen zu lang. Sie haben diese Highlights gehabt mit Wimbledon, mit US Open. Ich mag ihnen da nicht mal einen großen Vorwurf machen, wenn sie sich hier nicht zu 100% dann jetzt wieder motivieren können noch am Ende.
Ja, oder ihnen liegt der Court auch nicht so sehr.
Er ist sehr schnell, ja genau, vielleicht zu schnell.
Ist immer eine Möglichkeit, denn die beiden kommen ursprünglich vom Sand. Das waren zwei sehr, sehr starke Sandplatzspieler, die sich dann quasi auf den Hardcourt vorgearbeitet haben und dann im Laufe der Zeit eben auch in Wimbledon immer besser wurden. Wobei ich glaube, in Wimbledon auch noch ein anderer Faktor dazu kommt. Dadurch, dass wir dort Best-of-Five-Matches im Herrendoppel haben, sind dort, glaube ich, generell sehr gute Doppel bevorteilt. Auch Doppel, die sich kennen. Und hier, denke ich, spielt das mit ein Faktor, dass die beiden in Wimbledon sehr erfolgreich sind. Nicht mal unbedingt, dass sie jetzt klassische Spieler sind, die geboren worden sind für den Rasen.
Cabal Farah haben dieses Doppel verloren und sind trotzdem noch in dieser Geschichte beziehungsweise im Doppel drin, weil heute Abend haben Kevin Kravitz und Andreas Mies gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut verloren. Darüber, über die Stimmen von Kravitz-Mies und über das Match von Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk und dem Daily hier bei den ATP Finals.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennistourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Die Abendsession war der deutsche Abend quasi. Erst spielten Kevin Kravitz und Andreas Mies gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Danach Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas. Und auf das Spiel schauen wir als erstes. 3-6, 2-6, das sind die nüchternen Zahlen. Und die sagen uns eigentlich auch schon relativ viel über das Spiel aus. Weil Stefanos Tsitsipas, das müssen wir sagen, war heute eine Klasse besser als Alexander Zverev. Auch wenn das Match eigentlich sehr ausgeglichen begonnen hat, Philipp.
Es waren interessante erste Spiele, würde ich sagen. Es war auch Alexander Zverev, der durchaus gute Chancen hatte. Man muss anmerken, schon von Anfang an hat Tsitsipas auf hohem Niveau serviert, aber Zverev eben auch. Und Zverev hat sich Chancen erspielt. Es dürfte im fünften Spiel gewesen sein, wo er auch den Breakball hatte. Aber da hat Tsitsipas dann A, klug verteidigt und B, genau in den richtigen Momenten angegriffen und dann wird es wirklich interessant, würde ich sagen. Also 10 bis 15 Minuten, wo das Match aus der Hand von Zverev weggerutscht ist. Das war ein Break zum 4:3 und da ging es recht schnell, 5-3, 6-3 und ich glaube wieder auch ein Break direkt am Beginn des zweiten Satzes. Und da würde ich sagen, sind ein, zwei Sachen passiert. Das eine war ein Startpunkt, wo Tsitsipas einfach unglaublich gut die eigene Rückhand verteidigt hat, wo Zverev ihn immer wieder angegriffen hat und irgendwann hat er einen leichten Ball vertan, Zverev mit der Vorhand. Und das scheint ihn irgendwie getroffen zu haben, denn danach gab es sofort zwei weitere Vorhandfehler, das haben wir gesehen. Die Vorhand kann wackeln, wenn Zverev sich so ein bisschen unter Druck fühlt. Dann kam, glaube ich, auch noch ein schwaches Serve rein und auf einmal war der Aufschlag weg und so ging es dann weiter. Ein Tsitsipas, der wirklich gut in der Abwehr war, der klug angegriffen hat, der immer wieder das Netz dicht gemacht hat. Zverev, der offensichtlich anfing, mit den Nerven zu wackeln, bei dem das Surf auf einmal nicht mehr so kam, bei dem Doppelfehler kamen, der mit der Vorhand wackelig wurde. Alles, was wir bei ihm gesehen haben und eben in diesen 10, 15 Minuten, Mitte des ersten Satzes bis Anfang des zweiten Satzes, hat es Zverev dann verloren, kam nochmal ein bisschen ins Match zurück, aber im Endeffekt war es diese Phase, die es ihn gekostet hat. Und es lag einerseits an ihm selbst, an der Verunsicherung, die hier wohl eingetreten ist, aber eben auch daran, wie Tsitsipas eben vor allem das Netz angreifen konnte und wie er selber Zverev ans Netz geholt hat. Und da muss man sagen, hat er es sehr gut gemacht. Zverev hat kaum Punkte von einem Netz gewonnen.
Du hast die Szene angesprochen im ersten Satz nach dem 3:3. Zverev hat sich selber dazu geäußert, auf deine Frage hin, was dann passiert ist. Da hören wir jetzt auch mal rein.
Es war ein sehr kompetitives Match eigentlich in den ersten 6 Spielen. Und dann ist es bei 3:3 gekippt. Gab es dann Grund aus Ihrer Sicht, dass es da dann gekippt ist? War es seine Stoppbälle, die er dann in dem Spiel gebracht hat oder irgendwas, was er gemacht hat, oder lag es an Ihnen aus Ihrer Sicht?
Ich habe bei 4:3 ein sehr schlechtes Spiel gespielt und dann hat er angefangen, viel besser zu spielen, aber generell, er hat heute einfach besser gespielt. Das ist so, das ist manchmal einfach nur so und deswegen muss ich akzeptieren, ich muss weiter kämpfen und wie schon gesagt, alles ist in meiner Hand.
Wir können sagen, nach dem 3:4, nach diesem Break, war eigentlich die Messe gelesen, weil von dem Zeitpunkt an war Stefanos Tsitsipas der bessere Mann. Und ich fand, er hat es sehr gut gemacht, er hat es sehr variabel gemacht. Und das ist dann ja auch ja, vielleicht so ein bisschen eine kleine Achillesferse von Alexander Zverev. Er ist in den Grundlinien-Rallies gut, aber wenn man ihn zum Beispiel auch ein bisschen ans Netz holt, und Tsitsipas hat ihn meiner Meinung nach häufiger ans Netz gelockt, dann ist er am Netz tatsächlich noch nicht so variabel, beziehungsweise noch nicht so sicher, dass er wirklich diese Bälle versenken kann. Er hat eine große Reichweite, er hat eine große Länge, er hat eigentlich auch eine gute Technik, aber das Volley-Spiel ist noch nicht so ausgereift, dass man jetzt sagen würde, da fühlt er sich zu 100% sicher oder da ist er wie zum Beispiel ein Doppelspieler so gut. Und das, glaube ich, ist auch eine Taktik, die Stefanos Tsitsipas heute sehr gut angewandt hat. Ich habe zwischendurch eine Statistik gesehen, Stefanos Tsitsipas 13 von 15 Netzangriffen als Punkte verwertet. Alexander Zverev zu dem Zeitpunkt, das war noch nicht Ende des Matches, 2 von 10 erst.
Und ich denke, die Unterschiede sieht man auch. Teil dieser Netzangriffe, die bei Zverev dann, denke ich, in die Statistik eingingen, waren Stoppbälle von Tsitsipas, wo er ihn quasi ans Netz geholt hat und dann recht schnelle oder vor allem einfache Passiermöglichkeiten hatte. Und Tsitsipas, und das gefällt mir an ihm, ist jemand, der mir ein wirklich guter Frontrunner scheint. Also ein Frontrunner, jemand, der in der Lage ist, wenn er ein Match in der Hand hat, das dann auch ziemlich schnell durchzudrücken. Und dazu gehören diese sehr klug gewählten Netzangriffe. Und es ist selten so, dass Tsitsipas sich vorne am Netz in Situationen bringt, wo er dann die ganz großen artistischen Kunststücke auspacken muss, sondern seine Angriffe sind tief, diese kommen mit den richtigen Winkeln, er kommt ans Netz, er kriegt den recht einfachen Volley und das zeichnet ihn für mich aus. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren noch besser werden. Und es hilft natürlich dann, wenn er mal so ein Match in der Hand hat, dass er das dann eben schnell durchdrücken kann, dass er dann diese fixen Angriffe reinbekommt, dass er schnellen Punkte bekommt. Und so ist das heute auch gewesen. Und da hat Zverev dann wirklich auch nicht viel entgegenzusetzen gehabt.
Alexander Zverev hat dieses Match mit 2:6 und 3:6 verloren. 3:6, 2:6. Ich habe ihn hinterher gefragt, weil er in der Pressekonferenz eigentlich einen sehr entspannten Eindruck gemacht hat, woran das liegt, beziehungsweise ob man diese Niederlage dann besser verarbeiten kann. Das hat er darauf geantwortet.
Sie wirken relativ entspannt heute Abend. Ist so eine Niederlage, jetzt wo ein Round-Robin-Format ist, ist die für Sie leichter zu verarbeiten, leichter wegzustecken? Weil Sie wissen, Sie sind noch im Turnier als bei einer Niederlage im K.O.-Format?
Für mich, ich bin so entspannt, weil für mich ist es genau dieselbe Situation wie letztes Jahr. Ich habe genauso 5 Spiele gewonnen im zweiten Match und bin dann trotzdem weitergekommen, dann ein sehr gutes Halbfinale und Finale gespielt. Und
Ja, die Parallelen sind schon ein bisschen erdrückend. Letztes Jahr da gegen Novak Djokovic einen auf den Deckel bekommen mit 3-6, 2-6. Da haben wir auch gedacht, wow, das wird eine haarige Geschichte. Aber Zverev hat heute in der Pressekonferenz einen wirklich entspannten Eindruck gemacht und wir haben es schon anders gesehen in den letzten Jahren. Wir sind häufig bei seinen Pressekonferenzen gesehen. Heute war er wirklich entspannt, auch als er von englischen Journalisten auf das kleine Video angesprochen worden ist, dass er vielleicht ein Handy benutzt haben soll in seiner Tasche.
Ja, eigentlich vom Anfang bis zum Ende war das eine eigentlich sogar ganz lustige Sache. Er hat Witzchen gemacht, er hat so ein bisschen geschäkert mit einigen der Journalisten, hat die Fragen beantwortet. Wir wissen, er wird uns jetzt nie die tiefe, große Analyse geben, aber man sieht dann trotzdem soll auch einen Kontrast zu Stefanos Tsitsipas in der PK davor, der ja teilweise etwas verwirrt heute fast wirkte, so ein bisschen durch die Pressekonferenz durchgeeiert ist und das war ein bisschen straighter bei Alexander Zverev. Der
auf jeden Fall hat Alexander Zverev das zweite Spielfeld jetzt verloren. Und nachdem wir das andere Ergebnis kennen, können wir jetzt nochmal und müssen wir nochmal festhalten, weil das hat mich tatsächlich ein wenig innerviert heute. Wenn Alexander Zverev gewinnt, kann sich Rafael Nadal auf den Kopf stellen, Alexander Zverev ist für das Halbfinale qualifiziert. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Es kann den Fall geben, dass es drei Spieler gibt mit zwei Siegen und einer Niederlage. Mit Nadal, mit Tsitsipas und mit Zverev. Aber Tsitsipas kann maximal auf 4-2 Sätze zurückkommen oder zurückfallen. Dann wäre er auf jeden Fall mit dem besten Satzverhältnis da. Dann entscheidet es sich zwischen Zverev und Nadal und dort geht es um den direkten Vergleich. Und den hat Zverev gewonnen und dann ist Zverev im Halbfinale. Jeder Sieg von Alexander Zverev mit 7-6, mit 17-15 im Tiebreak des dritten Satzes bringt ihn ins Halbfinale. Das können wir erstmal festhalten. Sollte Zverev in drei Sätzen verlieren, gibt es auch noch eine Chance, dass er ins Halbfinale kommt. Aber darüber rechnen wir erst und das berechnen wir erst, wenn es soweit ist. Jetzt heißt es erstmal, wenn Alexander Zverev gewinnt, ist er im Halbfinale. So wie letztes Jahr dann auch. Er hat es ja selber gesagt, ich habe noch alle Chancen bei mir und es liegt alles in meiner Hand. Und das ist ja auch eine gute Herangehensweise, beziehungsweise eine gute Perspektive.
Und dann wird er wohl auch auf Dominic Thiem treffen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das wäre natürlich eine feine Gelegenheit und Angelegenheit, wenn die beiden im Halbfinale aufeinander treffen würden. Und ich gehe wirklich davon aus, dass Zverev ein Typ ist, der sich jetzt nicht hinsetzt und den großen Spickzettel mit allen Möglichkeiten mitbringt, sondern einfach versuchen wird, das Match zu gewinnen. Und ich gehe auch davon aus, dass ihm Daniil Medvedev das nicht einfach schenken wird. Und Medvedev könnte ein unangenehmes Matchup, glaube ich, in Zukunft für Zverev werden. Und ich gehe davon aus, dass Medvedev das sehr, sehr gerne auch gewinnen würde. Nicht, weil es da Animositäten gibt, sondern einfach, weil Medvedev unter Garantie aus dieser tollen Saison raus will mit einem Sieg. Und von daher, das könnte eine, denke ich, unterhaltsame Angelegenheit werden zwischen den beiden.
Glaube ich nämlich auch. Am Freitag, ich gehe davon aus, dass wir das Abendspiel Zverev gegen Medvedev sehen werden und das Nachmittagsspiel dann Nadal gegen Tsitsipas, weil ansonsten, wenn Zverev gewinnt, dann hätten wir abends einen Dead Rubber, von daher, das will niemand, deswegen gehe ich davon aus, dass wir Freitagabend dann das Spiel zwischen Zverev und Medvedev erleben werden. Wir hatten heute noch ein Doppel. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut gespielt. Die beiden haben schon in Paris-Bercy gespielt gegeneinander. Damals verloren Kravitz und Mies mit 6-7 und 0-6. Dieses Mal verlief es etwas knapper. Kravitz und Mies verloren mit 5-7 und 5-7. Man hatte das Gefühl, dass Herbert und Mahut heute immer den einen Tick besser waren und vor allen Dingen im Return-Spiel waren sie heute sehr stark und im Aufschlagspiel waren sie fast noch stärker.
Ja, ich hatte dann zu dir nach dem Match gesagt, wir haben das Match aus unterschiedlichen Perspektiven gesehen und was für mich so ein bisschen fest oder hängen blieb war, ich hatte, glaube ich, hier auch in der Sendung Kravitz und Mies schon einige Male als explosiv bezeichnet, was ich damit meine, Spieler, die wirklich spektakuläres Tennis spielen können, das vielleicht nicht in jedem Match, vielleicht auch nicht in jedem Satz oder in jedem Spiel tun können, aber die in der Lage sind, das Besondere zu schaffen. Und was mir heute nochmal bei Herbert und Mahut auffällt, die sind einfach dynamisch. Das sind zwei Typen, die sind in Bewegung, die haben viel Energie, die spielen Tennis auf sehr hohem Niveau, die können fast alles wirklich gut. Und natürlich, es gibt Situationen, wo dann ein Paar wie Kravitz und Mies hinkommt und die beiden so ein bisschen da vom Thron stoßen kann. Aber wenn man Herbert und Mahut spielen sieht und eben diese Dynamik, diese, ja, was sie so beide in sich tragen, wenn man das sieht, dann ahnt man auch schon, warum sie eine Zeit lang eines der besten Doppel, vielleicht sogar das beste Doppel der Welt waren. Und hier, denke ich, im Moment die Favoriten auch auf dem Titel sind.
Die beiden haben 4 Monate, 5 Monate nicht miteinander gespielt. Man sieht es nicht, man sieht es ihnen nicht an, dass sie in irgendeiner Weise eine Pause hatten oder dass sie sich nochmal aufeinander abstimmen müssen. Das wirkt schon alles sehr, sehr rund.
Ja, ich habe gerade im Konjunktiv geredet, wahrscheinlich, ehrlich, sind sie das beste Doppel der Welt im Moment. Aber da sie eben nicht immer zusammenspielen und das noch andere Faktoren abseits des Tennis gibt, wie in jeder Beziehung bei den beiden, sind sie dann eben vielleicht nicht das Doppel, was am meisten gewinnt.
Kravitz und Mies waren hinterher und in der Pressekonferenz beziehungsweise in der Mixed Zone, da hatte erst die Kollegin Ina Kast vom NDR Fragen gestellt und da ging es dann darum, dass Andreas Mies gesagt hat, ja, ich hatte vor allen Dingen heute Probleme mit meinem Aufschlag und den haben sie mir um die Ohren gehauen. Und daraufhin habe ich ein paar Fragen gestellt und das baute dann auf diese Aufschlagschwäche beziehungsweise auf die Selbstkritik von Andreas Mies auf. Und da hören wir jetzt mal rein, was die beiden dann erstens zum Aufschlag gesagt haben, zweitens dann auch zur Stärke von Herbert Mahü und am dritten dann auch noch um die Rechnerei, um die es geht. Weil hier gibt es wirklich Rechnerei am Freitag. Das hören wir jetzt.
Du hast den Aufschlag eben angesprochen, bei dir der Angegriffene attackiert worden ist. Sie haben 8 Punkte nach dem zweiten Aufschlag dann gemacht heute während des Matches. Was gibt es da für Taktiken? Weil man zwischendurch wirklich das Gefühl hatte, Herbert und Mahü haben diesen zweiten Aufschlag quasi dauer attackiert und dauer getroffen.
Ja, das stimmt. Ich war dann auch zwischendurch, ich will jetzt nicht sagen ratlos, aber ich hab versucht einfach die erste Aufschlagquote wieder höher zu kriegen und habe es einfach heute nicht geschafft. Die Quote war einfach zu niedrig. Beim zweiten habe ich probiert, mal in der normalen Formation, mal I-Formation. Ich habe versucht, viel zu mixen, immer wieder was anderes zu geben, die vor Aufgaben zu stellen, aber die hatten einfach gute Antworten dann auch auf die zweiten Aufschläge und das ist einfach wichtig, gegen die beiden viele, viele Erste zu treffen und das war heute mein Problem.
Kevin, du hattest eben den ersten Aufschlag erwähnt, beziehungsweise den Aufschlag von den beiden Franzosen, die machten heute einen sehr, sehr harmonischen Eindruck. Was ist aus deiner Sicht, dann sind die Stärken von Herbert und Mahü?
Ja, wenn sie so servieren, ist es schwer zu breaken. Ich meine, wir machen trotzdem einen Break, beziehungsweise der Andi macht einen Break im ersten Satz. Im zweiten sind wir auch fast Doppelbreak vor. Also es heißt ja jetzt nicht, dass die unbreakbar sind, aber natürlich ist es schwer, wenn die so eine hohe Quote haben. Einfach schwer zu breaken, weil die machen dann die Mitte dicht und so. Und da kommt immer über 200 der Aufschlag. Wir müssen quasi so ein bisschen 50-50 gehen, die Ecken raten. Manchmal haben wir die Ecken und manchmal halt weniger. Und ja, deswegen es ist ein sehr gutes Team, ich meine.
Ihr habt jetzt 2x in 2,5 Wochen gehabt, gegen Pierre-Hugues Herbert und Mahü verloren. Ist trotzdem aber das Gefühl da, das höre ich jetzt raus, so weit sind die gar nicht entfernt.
Nee, das stimmt. Ich fand, in Paris waren wir weiter weg. Da war der Auftritt so ein bisschen saft- und kraftlos im Halbfinale. Und heute fand ich, wir haben uns eigentlich einen guten Matchplan zurechtgelegt. Und ich fand, es war ziemlich ausgeglichen, das Match. Das sieht man ja auch am Ergebnis. Und wie gesagt, wir hatten unsere Chancen. Das Match war besser als in Paris. Aber der Knackpunkt war so ein bisschen die Aufschlagspiele, speziell bei mir. Wo wir dann zu viele Breaks einfach hergeben. Oh.
Wie rechnet ihr jetzt? Rechnet ihr überhaupt oder sagt ihr einfach erstmal gewinnen, den Rest gucken wir, wenn wir gewonnen haben?
Ja, ich bin mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher so über die Szenarien. Ich glaube, wenn wir in 2 Sätzen gewinnen, ich weiß es nicht
wenn
genau.
Wenn Roger Tekau auch in 2 Sätzen gewinnen, werden sie dann weiter.
Ja. Genau, da muss man jetzt ein bisschen rumrechnen, wenn wir in 2, die in 3 oder wenn wir in 3, die in 3 und so weiter. Das müssen wir uns mal in Ruhe dann anschauen. Mhm. Aber da darf man sich auch, glaube ich, nicht irgendwie verrückt machen lassen. Einfach versuchen, das Spiel normal wieder anzugehen und versuchen, das Match irgendwie zu gewinnen und alles zu geben, noch mal im letzten Spiel.
Kravitz Mies müssen ihre Hausaufgaben machen und müssen erstmal selber gewinnen am Freitag gegen Cabal Ferrar. Hier gibt es die Möglichkeit, dass sich alle 4 noch qualifizieren können. Es gibt aber keine Möglichkeit, dass irgendein Doppel komplett durch ist, wenn es gewinnt. Herbert Mahü sind durch, die haben 2x gewonnen, 4-0 Sätze haben sie, die sind auf jeden Fall durch. Es geht jetzt um Roger Tekau und Kravitz Mies. Roger Tekau haben ein Satzverhältnis von 3-3, Kravitz Mies haben ein Satzverhältnis von 2-3. Gehen wir davon aus, dass Kravitz Mies in 2 Sätzen gegen Cabal Ferrar gewinnen, hätten sie 4-3 Sätze. Wenn Roger Tekau das Gewinnen, oder wenn Roger Tikau das Gewinnen in 2 Sätzen, 5-3, wären Roger Tikau weiter. Also sie müssten, Kravitz Mies, müssten so ein bisschen auf Schützenhilfe warten von Herbert Mahü, die sich um Roger Tikau kümmern müssten. Roger Tikau haben es in der eigenen Hand. Wenn die gewinnen, sind sie durch.
Okay, und dein Tipp, wann spielen alle Beteiligten? Sehen wir wieder einen deutschen Abend in 2 Tagen?
Ich glaube auch, dass wir am Freitag wieder einen deutschen Abend erleben werden.
Das wird viele zu Hause freuen.
Ich glaube auch, dass das viele zu Hause freuen wird. Freitagabend gehe ich davon aus, 18 Uhr Kravitz-Mies gegen Cabal Ferrar und um 20 Uhr englischer Zeit, 21 Uhr deutscher Zeit, dann Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev. Das war der Tag bei den ATP-Finals in London. Wir haben allerdings heute auch noch zwei Bombshells erlebt. Auf der einen Seite hat Thomas Berdig seinen Rücktritt angekündigt, beziehungsweise er hat angekündigt, dass er seinen Rücktritt verkünden wird, hier am Samstag in London. Thomas Berdig, der vielleicht das große Pech hatte, 1985 geboren zu sein, weil er komplett in der Generation von Federer, von Murray, von Nadal und von Djokovic gewirkt hat. Er hat Grand-Slam-Finals erreicht, er hat auch alle großen 4-mal geschlagen, er hat aber nie einen Grand-Slam-Titel geholt. Er hat vielleicht das schönste Tennis der letzten 20 Jahre gespielt. Gut, da gibt es dann Streitereien, ob es Federer ist oder er. Er hat das cleanste Tennis vielleicht gespielt, das lehrbuchhafteste Tennis gespielt. Aber ihm fehlt der große Titel. Er und Jo Wilfried Tsonga werden wahrscheinlich in die Karriere eingehen, als mit die Besten, die nie einen Grand Slam gewonnen haben.
Ja, die beiden, Ferrer, das sind Spieler, die unterschiedliche Voraussetzungen natürlich hatten, auch Unterschiedliches aus ihrer Karriere gemacht haben. Und wir haben durchaus viel, ich glaube, da kann man sogar das Wort nehmen, gelästert zwischendrin über Thomas Berdig, weil er halt immer da war, aber immer auf den Deckel bekommen hat. Trotzdem muss man sagen, er hat natürlich schon eine sehr konstante Karriere gespielt.
Ja.
Über 7 Jahre war er andauernd in den Viertelfinalen, hat immer wieder Halbfinals, das angesprochene Finale von dir in Wimbledon, erreicht. Er war häufig in der Lage, einen von den großen Vieren zu besiegen, nur er hat in Zeiten gespielt, wo er 2 oder 3 von denen hätte am Stück besiegen müssen, um zum Beispiel Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Also, das berühmteste Beispiel damals in Wimbledon, er besiegte im Viertelfinale Roger Federer, dann im Halbfinale in 3 klaren Sätzen Novak Djokovic, den, ja, wie wir mittlerweile besten Rasenspieler der letzten 10 Jahre oder zumindest Wimbledon-Spieler der letzten 10 Jahre, den besiegte er ganz klar und hat dann gegen Nadal verloren. Und das ist ein bisschen, glaube ich, die Karriere von ihm zusammengefasst. Er hat eben immer nur einen von den 3 besiegen können oder mal 2, aber eben nicht 3 und hätte wahrscheinlich einmal alle 3 besiegen müssen, um Grand Slam zu gewinnen.
Aber was für eine Hürde ist das denn auch? Was wurde ihm da auch vorgeschmissen in dieser Karriere? Ich meine, er schlägt Federer und Djokovic und dann muss er sich um Nadal kümmern. Es hat sich für ihn nie ein Draw geöffnet.
Naja, wenn wir jetzt überlegen, wer er jetzt genauso alt wie Team es jetzt ist. Und Team wächst jetzt vermutlich gerade in so ein bisschen den Peak seiner Karriere hinein. Und ich glaube nicht, dass Berdig ein viel schlechterer Spieler ist als Team. Und unter Umständen wäre er jetzt derjenige, der in so einem Jahr wie diesem davon profitieren könnte, dass sich das Turnier öffnet. Und ich denke, es wäre ihm zuzutrauen, die mittlerweile schwächer werdenden, ich glaube, das kann man schon so sagen, schwächer werdenden Top 3 zu schlagen bei so einem Anlass. Und vielleicht wäre da mal so ein Titel für ihn bei rumgekommen. Ist natürlich alles müßig. Er hat sehr, sehr viel Geld verdient. Er hat eine tolle Karriere gehabt. Er war ein richtig guter Davis Cup Spieler. Trotzdem wird er sich vermutlich ein bisschen ärgern, dass er eben nie ein Grand Slam Turnier gewinnen konnte.
Thomas Berdig wird also zurücktreten Ende dieser Saison. Ende der nächsten Saison, beziehungsweise nach den US Open, werden die Bryan-Brüder abtreten. Bob Bryan und Mike Bryan haben heute auf dem Tennis-Channel ihren Rücktritt angekündigt. Sie wollen eine Saison noch weitermachen und sie wollen dann quasi bei ihrem Lieblingsturnier wollen sie 2020 dann abtreten und wollen dann dafür sorgen, dass sie ja ihre große Karriere dann auch beenden werden. Bob Bryan, Mike Bryan, ich gucke gerade den Wikipedia-Eintrag durch, der ist schon sehr, sehr beeindruckend. Da müssen wir uns keine Sorge um die Grand-Slam-Turniere machen. Die haben sie ja häufig genug gewonnen und sie haben genug Turniere gewonnen. Und das müssen wir dann auch sagen, sie haben insgesamt diesen Sport auf ein anderes Level gehoben, gerade das Herren-Doppel.
Ja, sie haben es halt geprägt. Ich glaube, das kann man so sagen. Und natürlich kam ihnen zugute, dass sie aus den USA waren, dass sie dort auch sehr offensiv vermarktet worden sind, dass sie beide halt auch, ja, wie geschnitzt sind, so für den amerikanischen Medienmarkt. Die haben halt so ein bisschen die One-Liner drauf gehabt und so ein bisschen diese lockere Art, und sie wussten natürlich zu unterhalten. Sie hatten eben mit ihren, wenn sie mit ihren Brustkörben gegeneinander gesprungen sind, so ein bisschen, ja, diesen, wie man im Amerikanischen sagen würde, diesen Signature-Move gehabt, von dem jeder wusste, okay, das sind also die beiden Bryan-Brüder, und sie waren darüber hinaus einfach fantastisches Doppel, was bei ihnen immer auffiel. Sie konnten, und das ist ein ganz schlimmes Sportklischee, aber hier passt es, sie konnten blind miteinander spielen. Sie waren unglaublich gut aufeinander abgestimmt, haben fantastisch antizipiert, was der andere machen würde. Die Schwächen und Stärken haben genau zueinander gepasst, und sie waren über eine Zeit quasi unschlagbar. Sie hatten natürlich den Vorteil, dass sich andere Paare immer wieder getrennt haben und sie natürlich zusammen bleiben würden, aber man kann schon feststellen, sie werden direkt durchmarschieren in die Tennis Hall of Fame, und das völlig zu Recht.
Aber ohne Umwege. 118 Titel hat Bob Bryan geholt. 123 Titel hat Mike Bryan geholt. Bob Bryan war zwischendurch ein bisschen verletzt. Jack Sock zum Beispiel hat mit Mike Bryan hier die ATP Finals 2018 gewonnen. 16 Grand Slam Titel hat Bob Bryan geholt. 18 Titel Mike Bryan. 7 Titel hat Bob Bryan im Mixed gewonnen. 4 Titel Mike Bryan. Und so haben sie sich die Titel aufgeteilt. Masters, Men's, Double Titles, also die Tausender-Turniere. 39 Turniere haben sie gewonnen. Das ist einfach eine Ära, die beiden geprägt haben. Und wir müssen am Freitag nach dem Spiel, nach dem Doppel von Kevin Kravitz und Andreas Mies, die beiden auch unbedingt nochmal auf die Bryans ansprechen.
Ja, und das sind ja alles Zahlen, die wir kennen von Serena, von Federer, von Djokovic, von Nadal. Da passen die beiden eigentlich komplett mit rein. Und ja, das Doppel an sich ist weniger kompetitiv als das Einzel, weil weniger Geld gezahlt wird. Aber die beiden hätten vermutlich immer ihre Ära des Doppeltennis geprägt.
Also, die Bryan-Brüder werden nächstes Jahr nach den US Open ihre Karriere beenden. Dominika Sebulkova, wahrscheinlich werden wir jetzt noch in den nächsten 12 Monaten einige weitere Rücktritte erleben. Vielleicht erleben wir nächstes Jahr auch den Rücktritt von Roger Federer. Da müssen wir dann noch ein bisschen abwarten. Das war die heutige Sendung mit sehr viel Rechnerei, mit sehr viel Inhalten, mit einem trotzdem immer noch entspannten Alexander Zverev, der alles in der Hand hat. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben auch noch fast alles in ihrer Hand. Wir müssen ein bisschen auf Schützenhilfe hoffen, jetzt von Herbert und Mahü. Aber hier geht es jetzt morgen weiter mit dem großen Klassiker Djokovic gegen Federer um den Einzug ins Halbfinale. Der Verlierer geht raus, der Gewinner kommt ins Halbfinale. Viel besser geht es nicht bei den ATP-Finals.
Ich bin gespannt drauf.
Ich auch. Wir gucken es uns morgen an. Wir werden das natürlich morgen für euch auch live tickern bei Twitter. Folgt uns auf Twitter oder auf Facebook. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns, weil auch für uns ist die Saison in 2 Wochen zu Ende. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.